900. Das erste Wohnhaus. Die Firma Hendrichs war von den Brüdern Friedrich Wilhelm und Peter Wilhelm Hendrichs gegründet worden. Zur Gesamtanlage der Gesenkschmiede Hendrichs gehörte auch ein Wohngebäude. Sie sehen das 1886 errichtete Wohnhaus des Firmengründers Friedrich Wilhelm Hendrichs. Seine Initialen FWH zieren noch immer das Tor vor dem Eingang. Das Gebäude selbst ist ein einfacher Ziegelbau, von den Raumausmaßen her recht klein und ohne ein repräsentatives Dekor. Ein Haus, das der Herkunft der Familie Hendrichs aus Handwerkerkreisen entsprach. Das nahe gelegene Wohnhaus ermöglichte dem Fabrikanten eine bessere Kontrolle und Überwachung der Produktion. Gleichzeitig drückte sich hier das Selbstverständnis eines Unternehmers aus, der für seine Mitarbeiter direkt ansprechbar war und oft auch noch selbst im Betrieb mit Hand anlegte. Dafür war auch der Firmengründer Peter Wilhelm Hendrichs bekannt. 901. Vom Handwerker zum Unternehmer. Wenden Sie sich nun nach links und gehen Sie die Merscheider Straße hinunter. Nach wenigen Schritten stehen Sie vor der 1896 erbauten Villa Hendrichs. Im Vergleich zu dem einfachen Wohnhaus aus dem Jahre 1886 spiegelt dieses Gebäude 10 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte wider und markiert den Aufstieg einer Handwerkerfamilie zu einer Unternehmerfamilie. Auch die Villa befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Fabrik. Das war nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil, noch bis in die 1920er Jahre hinein war es in Solingen üblich, Firmenvillen im direkten Umfeld des Unternehmens zu bauen. 902. Architektur. Ganz dem Historismus der Gründerzeit verpflichtet, vereint das Gebäude unterschiedliche Stilformen. Es zeichnet sich vor allem durch seine weithin sichtbaren Ecktürme aus. Die Fassade wird bestimmt von Formen der Neorenaissance, wie dem Mauerwerk, den Gesimsen zur Betonung der Horizontalen oder den Rundbogenfenstern und Pilastern im oberen Turmbereich. Andere Stilelemente, so etwa die Fensterformen, entstammen der Tradition der Barockarchitektur, während die Dächer der Ecktürme an spätgotische Stadttore und Wehrbauten erinnern. Die Verzierungen bleiben auf die Schauseiten, also auf die Straßenfassade und die Seitenfassaden beschränkt. Wie bei vielen anderen Solinger Villen ist die Rückfront schlicht gehalten. Bis auf die aufgeputzte Jahreszahl 1896 und die Rollladenverblendungen finden sich hier keine Schmuckelemente. Der Wintergarten wurde für das Restaurant in den 1990er Jahren angebaut. Der Gesamteindruck der Villa Hendrichs ist nicht massiv und protzig, sondern eher leicht, fast heiter. Man mag beinahe an ein kleines Schlösschen denken. Hinter der einheitlichen und durchaus eindrucksvollen Fassade verbargen sich 2 völlig getrennte Wohneinheiten. Die Firma Hendrichs war von den Brüdern Friedrich Wilhelm und Peter Wilhelm Hendrichs gegründet worden und das neue Wohnhaus sollte den Familien der beiden Firmengründer Platz bieten. 903. Eintritt in die bürgerliche Welt um 1900. Die Museumsausstellung ist in der, von der Straßenseite aus gesehen, linken Haushälfte, Hausnummer 291, untergebracht. Wenn Sie durch die mit Zierelementen versehene dunkle Haustüre eingetreten sind, stehen Sie in einer, für eine Villa, recht engen Diele. Dem großzügigen Äußeren des Hauses stehen eher kleine, ja kleinbürgerliche Räume im Inneren gegenüber. Die Raumaufteilung mit dem Ess, dem Herren- und dem Wohnzimmer wiederum orientierte sich an bürgerlichen Maßstäben. Die Küche befand sich ebenfalls im Erdgeschoss, Sie ist heute umgebaut und Teil des Restaurants Villa. Klein, aber fein. So kann man die Diele der Villa Hendrichs beschreiben. Die bleiverglasten bunten Fenster der Haustüre, das bunte Fußbodenmosaik, das aufwendig geschnitzte Treppengeländer oder die fein gemalte Decke sind standesgemäße Schmuckelemente, die einen bürgerlichen Empfangsraum kennzeichneten. Auch der zum Obergeschoss führende marmorierte Treppenabsatz ist ein typisches Stilmittel der bürgerlichen Wohnkultur um 1900. Es war damals durchaus üblich, mit dergleichen Anstrichen ein edleres Material vorzutäuschen. 904. Tischgesellschaft. Der größte Raum im Erdgeschoss war dem Esszimmer vorbehalten. Die Ausstellung führt sie in eine Tischgesellschaft aus dem Jahre 1905. Am Kopfende präsidiert der Hausherr Peter Wilhelm Hendrichs. Links neben ihm sitzt seine Frau Hulda. Ihr zur Linken der junge Fritz Hendrichs, ein Neffe von Peter Wilhelm Hendrichs und Sohn des zweiten Firmengründers Friedrich Wilhelm Hendrichs. Die Reihe wird fortgesetzt von Juli Hendrichs, der Witwe von Friedrich Wilhelm Hendrichs. Zu Gast ist Signore Primo Bartolini aus Mailand, der Handelsvertreter der Firma Hendrichs in Italien. An der Anrichte steht das Dienstmädchen bereit, den nächsten Gang aufzutragen. Setzen Sie sich doch einfach dazu und studieren Sie die Tagesabläufe der anwesenden Personen. Mit einem Knopfdruck, die Halterung steht neben dem Tisch, können Sie eine Tonaufnahme in Gang setzen und einer gepflegten Unterhaltung anno 1905 lauschen. 905. Ausstattung. Obwohl das Esszimmer im täglichen Leben eher weniger genutzt wurde, legte man auf dessen Ausstattung besonderen Wert. Davon zeugt bei Hendrichs unter anderem die aufwendige und farbenprächtige Deckenbemalung. Der große Geschirrschrank, die Anrichte, die Standuhr, der Tisch mit den passenden Stühlen sind die Originalmöbel der Familie Hendrichs. Bei dem Esstisch handelt es sich um einen sogenannten Ruschewei-Tisch mit drei Ausziehplatten auf beiden Seiten, die am Ende von jeweils zwei zusätzlichen Beinen gestützt wurden. So entstand eine Tafel, an der bis zu 18 Personen Platz finden konnten. Die schlesische Möbelfirma Ruschewei hielt das Patent auf diese Ausziehtische und lieferte sie weltweit aus. Die beiden Porträts an den Wänden stammen ebenfalls aus dem Familienbesitz. Sie zeigen die Eltern der Firmengründer. Wie viele andere Solinger Unternehmerhaushalte um 1900 bevorzugte auch die Familie Hendrichs schwere schwarze Eichenmöbel im Stil des Neobarocks mit den typischen gedrehten Säulen. Sie schufen den Rahmen, um sich für das gesellschaftliche Ansehen standesgemäß in Szene zu setzen. Schließlich verlangte die berufliche Stellung des Hausherrn in regelmäßigen Abständen Einladungen an Geschäftsfreunde oder wichtige Persönlichkeiten der städtischen Gesellschaft. 906. Gesellschaftliche Verpflichtungen. Wie in der zeitgenössischen Ratgeberliteratur und den Manierenbüchern nachzulesen ist, gab der Hausherr den Ablauf und natürlich den finanziellen Rahmen einer solchen Veranstaltung vor, während die Frau die Details plante. Eine Vielzahl von Spielregeln war zu beachten. Sowohl die Auswahl als auch die Platzierung der Gäste an einer Tafel verlangten Fingerspitzengefühl, wobei als vorrangige Kriterien das Einkommen des Mannes und seine öffentliche Reputation galten. Die Vorbereitung eines solchen Abends erforderte einen enormen Organisations- und Arbeitsaufwand, den die Hausfrau zu leisten hatte. Die Wohnung musste auf Hochglanz gebracht, ein passendes mehrgängiges Menü vorbereitet werden. Als gute Hausfrau wurde angesehen, wer die Tafel zwar verschwenderisch aussehen ließ, dabei aber sparsam wirtschaftete. Auch für das untadelige Servieren bei Tisch durch das Dienstpersonal trug die Hausfrau die Verantwortung. Dem Hausherrn oblag die Auswahl der Getränke. Die Gesprächsthemen bei solchen Gesellschaften waren nicht beliebig. Eine Unterhaltung über Politik, Wissenschaft und Technik in der Gesellschaft von Damen galt als unhöflich. Nach Rezepten zu fragen als Küchengewäsch. Die Themen sollten alle angehen. Gut eigneten sich Theater, Kunst oder neue Reiseziele. 907. Geschäftsgespräch. Nach einem Diner zogen sich die Herren oft für eine Weile ins Herrenzimmer zurück. Sie sehen hier Signore Bartolini und Peter Wilhelm Hendrichs in ein Geschäftsgespräch vertieft. Wenn Sie mögen, können Sie sich auch hier dazusetzen und der Unterhaltung, die nach einem originalen Briefwechsel rekonstruiert wurde, zuhören. Dazu betätigen Sie bitte den Knopf, der das Hörspiel in Gang setzt. Die Halterung steht neben dem kleinen Rauchtischchen. 908. Ausstellung Herrenzimmer. Das Herrenzimmer zeichnet sich ebenso wie das angrenzende Erkerzimmer durch die dekorativen Stuckdecken aus. Die Deckenlampe verdient nicht nur wegen ihrer Gestaltung Beachtung. Sie wurde zunächst mit Petroleum beleuchtet, dann auf Gas umgestellt und erhielt schließlich eine Fassung für eine Glühbirne, so dass sie mit elektrischem Strom betrieben werden konnte. Damit zeugt sie von dem rasanten Wandel und Ausbau der städtischen Infrastruktur, die die Stadtentwicklung jener Jahre um 1900 bestimmte. Neben der Errichtung von Gas- und Elektrizitätswerken gehörte dazu beispielsweise der Bau von Wasserwerken, der Ausbau der Kanalisation und des städtischen Verkehrswesens. Zurück zur Ausstattung des Herrenzimmers. Zu dem üblichen Mobiliar gehörte ein großer Bücherschrank mit einem dazu passenden Schreibtisch. Auch hier wurden um 1900 schwere Eichenmöbel bevorzugt, gerne verziert mit Löwenköpfen als Symbol für Macht. Die Möbel unterstrichen den sozialen Status des Hausherrn. Wenn Sie mögen, zählen Sie einmal die Löwenköpfe, die auf Bücherschrank und Schreibtisch zu finden sind. Die Menge wird Sie erstaunen. Oft komplettierte ein Rauchtischchen mit einigen Sesseln die Möblierung. 909. Rückzugsort für den Hausherrn. Das Herrenzimmer war in bürgerlichen Haushalten der Ort für die Gespräche unter Männern, bei denen unter Ausschluss der Damen auch sogenannte Herrenwitze zum Besten gegeben wurden. Vor allem aber fand der Hausherr hier Zeit und Gelegenheit, seine Hobbys zu betreiben. Peter Wilhelm Hendrichs interessierte sich für Schmetterlinge und war ein begeisterter Gärtner und Botaniker. Auch die Astronomie war sein Steckenpferd. Dafür kaufte er 1913 das große Teleskop, das heute in der Holzbox unter dem Fenster ausgestellt ist. Wie für Unternehmer seines Schlages üblich, war auch Peter Wilhelm Hendrichs Mitglied in Wirtschaftsverbänden, wie dem Solinger Schlägereibesitzer oder dem Arbeitgeberverband. Von 1905 bis 1919 gehörte er der Stadtverordnetenversammlung, der damals noch eigenständigen Stadt Ohlix, heute Stadtteil von Solingen, als Stadtrat an. In seinem Herrenzimmer konnte er sich ungestört auf entsprechende Sitzungen vorbereiten. Das Großfoto neben dem Bücherschrank zeigt eine Solinger Arbeiterkneipe. Einen Rückzugsort wie ein Herrenzimmer gab es in Arbeiterhaushalten nicht. Für Gespräche unter seinesgleichen, jenseits von Arbeit und Familie, blieb oft nur das Wirtshaus. 910. Privater Zufluchtsort für die Familie. Die Ausstattung des Wohnzimmers mit Stuckdecke und Parkettfußboden stand den anderen Räumen in nichts nach. Zudem vermittelte der Erker eine anheimelnde Atmosphäre. Hier setzte man sich nach getaner Arbeit gemütlich zusammen. Sonntags traf sich die Familie Hendrichs im Wohnzimmer zum Essen, während sie an Werktagen in der Küche aß. Auch für Kaffeekränzchen oder Einladungen in kleinerem, eher privatem Kreis wurde das Wohnzimmer genutzt. Gab es kein Musikzimmer, stand hier oft auch das Klavier, das in kaum einem bürgerlichen Haushalt fehlen durfte. Auf kulturelle Bildung legte die bürgerliche Familie schließlich hohen Wert. Doch auch der Nähtisch oder die Nähmaschine hatten hier ihren Platz, solange kein eigenes Nähzimmer zur Verfügung stand. Die Projektion in dem Bilderrahmen über dem Sofa zeigt Fotos aus dem Familienalbum Hendrichs. Sollte sie nicht eingeschaltet sein, betätigen Sie bitte den Schalter links neben der Flurtür. Wie unzulänglich die Wohnverhältnisse in den unteren Schichten waren, vermittelt das große Foto an der Fensterseite. Abgebildet ist eine Arbeiterküche in Berlin aus dem Jahre 1906. Das Zimmer dient gleichzeitig als Drechslerwerkstatt und als Schlafraum. Auch in Solingen gab es vergleichbare, enge Wohnverhältnisse. Fotos davon sind jedoch nicht überliefert. 911. Trautes Heim, Glück allein. Frauen- und Männerwelten. In der Vitrine im Erker befinden sich eine Reihe von Gegenständen, die auf die umfangreichen Aufgaben der bürgerlichen Hausfrau verweisen. Haushaltsratgeber gaben Ratschläge für sparsames Wirtschaften. Kochbücher vermittelten Rezepte für die abwechslungsreiche Küche. Die Hausfrau sollte wissen, wie man Silberbesteck oder Elfenbeingriffe auf Hochglanz brachte. Die Wäschepflege durfte nicht vernachlässigt werden. Es gehörte enorm viel Wissen und Organisationsfähigkeit dazu, einen bürgerlichen Haushalt zu leiten. All das galt jedoch nicht als Arbeit, sondern als weibliche Bestimmung. Der Mann stand in der Welt, die Frau sorgte sich um das Heim. Dieses Leitbild der bürgerlichen Familie, das bis heute nachwirkt, bildete sich am Ende des 18. Jahrhunderts heraus und verfestigte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Eine strikte Trennung des Wohn- und Lebensbereichs einerseits und der Erwerbsarbeit andererseits bestimmte die bürgerliche Familie. Dieses Familienmodell schrieb dem Vater die materielle Versorgung und die Befehlsgewalt zu, während die Mutter sich um den Haushalt, die Erziehung der Kinder und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu kümmern hatte, möglichst ohne ihren Ehemann damit zu belasten. Die Familie sollte ein Zufluchtsort sein gegenüber den Anforderungen der Außenwelt. Die dafür notwendige Arbeit der Frauen wurde jedoch gering bewertet. Als Rechtfertigung für die Unterordnung der Frau unter den Mann und dessen Autoritätsanspruch dienten seine berufliche Qualifikation und seine bezahlte Erwerbsarbeit. 912. Exquisit. Wenn Sie nun die Treppe hinaufsteigen, treffen Sie im Halbstock auf eine für damalige Verhältnisse luxuriöse Toilette. Zur Grundausstattung der Villa Hendrichs gehörte in jeder Haushälfte ein Wasserklosett. Eigene Innentoiletten waren Ende des 19. Jahrhunderts nicht selbstverständlich. In Solingen hatten zu dieser Zeit noch viele Häuser Außentoiletten ohne Wasserspülung. Und in den Massenmietshäusern der Großstädte teilten sich nicht selten bis zu 5 Parteien eine Toilette. Bei Hendrichs unterstrich die Ausstattung den hohen Wohnstandard. Die mit einem blauen Blumendekor verzierten Keramikwaschbecken und Toilettenschüsseln stammen aus England, dessen sanitäre Artikel um die Jahrhundertwende im Ruf standen, in der Qualität unübertroffen zu sein. Das bunt verglaste Fenster mit der Schmiedefigur, der symbolische Wert für die Besitzer einer Gesenkschmiede, ist augenfällig, verstärkte den Statuscharakter dieses exquisiten, stillen Örtchens. 913. Bürgerliche Öffentlichkeit um 1900. Das öffentliche Leben in einer Stadt der Zeit um 1900 wurde weitgehend vom Bürgertum als herrschender Gesellschaftsschicht bestimmt. Das möchten wir Ihnen auf dieser Etage am Beispiel Solingens zeigen. Im Zentrum stehen dabei die Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Ausstellung zeigt die Auseinandersetzungen um das undemokratische Dreiklassenwahlrecht, das bis 1919 in Preußen die Zusammensetzung der Kommunal- und Landesparlamente bestimmte. Es geht um richtungsweisende kommunalpolitische Entscheidungen, wie etwa die Einführung und den Ausbau der städtischen Wasserver- und Entsorgung. Die Konflikte der lokalen Wirtschaftsverbände, der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen waren für die meisten Solinger von existenzieller Bedeutung. Eine weitere Abteilung der Ausstellung widmet sich dem kulturellen Leben der Stadt, das um die Zeitenwende vom 19. zum 20. Jahrhundert noch weitgehend von den zahlreichen und vielfältig ausgerichteten Vereinen bestimmt wurde. Die Zimmer des ersten Obergeschosses dienten ursprünglich als Schlafräume und Kinderzimmer. Für Räume mit rein privater Nutzung reichte eine einfache Ausstattung, daher hatte man hier auf jegliche architektonischen Schmuckelemente verzichtet. Unsere Audioguide-Führung führt Sie weiter ins zweite Obergeschoss. 914. Ausstattung. Die Einrichtung eines Badezimmers um 1910 war höchst fortschrittlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bis in die 1960er Jahre längst nicht jede Wohnung über ein Badezimmer verfügte. Geradezu originell war die Warmwasserversorgung. Eine Erdleitung aus dem Kesselhaus der Fabrik speiste die Badewanne mit warmem Wasser. Badezeit war freitagabends nach Arbeitsschluss der Gesenkschmiede. In den 1960er Jahren ersetzte ein Gasboiler die firmeneigene Warmwasserversorgung. Der marmorne Waschtisch mit den zwei Waschbecken stand ursprünglich im Schlafzimmer der Familie Hendrichs. 915. Personal. Kein bürgerlicher Haushalt, der etwas auf sich hielt, verzichtete auf Hausangestellte. Einerseits gehörte es zum guten Ton, Dienstpersonal zu haben, und andererseits konnte die Hausfrau die Arbeit kaum alleine bewältigen. Kochen, Aufwartung, Vorratswirtschaft, Wäschepflege, Putzen, die Beaufsichtigung der Kinder, die Erledigung von Besorgungsgängen und vieles mehr gehörten zu den Aufgaben, mit denen Dienstmädchen betraut wurden. Diese Arbeiten waren unter den damaligen Voraussetzungen mühselig und zeitaufwendig. Zudem fehlte eine Regelung der Arbeitszeit. Die Freizeit beschränkte sich nicht selten auf jeden zweiten Sonntagnachmittag. Dennoch galt eine Stellung als Dienstmädchen, gerade für Mädchen aus Arbeiterfamilien, lange als erstrebenswert. Denn die dabei erworbenen Kenntnisse in der Haushaltsführung wurden als gute Vorbereitung für die Ehe angesehen. 916. Im Grünen. Wenn Sie die Villa Hendrichs wieder verlassen, bietet sich ein kleiner Rundgang durch den Garten an. Keine Villa ohne Garten. Auch die umgebenden Grünflächen sollten, so die zeitgenössischen Vorstellungen, ansehnlich und repräsentativ sein. Bei Hendrichs gab es einen schönen Vorgarten und hinter dem Haus eine planvoll angelegte großzügige Parkanlage, reich bestückt mit Ziersträuchern und wertvollen Gehölzen. Als Blickfang sprudelte hier ein Springbrunnen, ein Hauch von Arkadien inmitten einer arbeitsamen Umgebung. Der Brunnen wurde in den 1930er Jahren stillgelegt. Der Puteau ist erhalten geblieben und kennzeichnet heute die Stelle, wo er einst im Brunnen sprudelte. Im hinteren Teil des Geländes lagen die Nutzgärten. Eine Obstwiese trennte das Wohnhaus von den Fabrikgebäuden. Die Beete sind heute mit Rasen eingesät. Doch die Wegeführung greift den Verlauf der alten Gartenwege wieder auf. Beim Schlendern durch den Garten treffen Sie auf eine Reihe von Pulten. Dort finden Sie weitere Informationen, etwa zur Bedeutung des Nutzgartens bei den Hendrichs oder sehenswerte alte Pläne wie die erste Bauzeichnung der Villa oder die sehr schönen alten Gartenpläne und anderes mehr.